Anton Mietz Bundesliga Season 2. Am ersten Spieltag empfängt der FC St. Pauli die Borussia aus Dortmund. 577 Mal ging der BVB in der Bundesliga als Verlierer vom Platz. Ziemlich genau so häufig hat Thomas die kleine Lokomotive ein Abenteuer erlebt. Wer im Ruhrpott den Kessel befeuert, das bespricht Yannick mit Cedric Gebhardt von den Ruhrnachrichten. Viel Spaß beim Hören.
Moin, zweite Staffel Millanton meets Bundesliga, erste Folge Borussia Dortmund und ihr habt schon gehört, wer bei mir zu Gast ist. Moin Cedric.
Yannick, grüß dich, moin moin.
Schön, dass du da bist. Ja, lass uns da erstmal ein bisschen einfach anfangen. Wie hast du denn die Sommerpause bisher so verbracht? Bei euch war ja dadurch, dass der BVB bei dieser Club-WM dabei war, ein bisschen mehr los als bei uns, würde ich mal sagen.
Ja, das kann man so sagen. Also es hat sich nicht nach einer Sommerpause angefühlt. So, nachdem die Mannschaft wieder zurück ist, aus den USA zurückgekehrt ist, sind die ja sofort in Urlaub gegangen, die Spieler. Und jetzt fühlt sich tatsächlich so ein bisschen wie Sommerpause an. Aber es geht natürlich auch jetzt am Wochenende quasi für uns schon wieder los. Wir zeichnen jetzt auf vor dem Saisonstart, ist klar. Aber ja, so richtige Sommerpause hat man als Journalist eigentlich schon lange nicht mehr. Ich kann mich noch früher daran erinnern, Sommerloch, da musste man wirklich gucken, nach Themen suchen. Aber dadurch, dass es auch immer irgendwie Transfergeschehen gibt, Gerüchte und du musst dem nachgehen, hat sich das eigentlich ziemlich relativiert und es gibt echt nur noch wenige Phasen, wo du viel Ruhe hast.
Das glaube ich. Ich merke das so ein bisschen, weil ich jetzt auch ganz viel bei den Frauenteams von St. Pauli unterwegs war. Die haben quasi auch, also gerade auch dann die unterklassigen Teams haben noch sehr lange gespielt und dann kamen schon wieder die ersten Testspiele. Also es gab auch immer Fußball auf jeden Fall. Ja, von daher ist ja irgendwie, irgendwas ist ja immer los. Okay, starten wir mit der Rubrik, die ich dieses Jahr genannt habe, was bisher geschah. Wir machen so einen kleinen Rückblick auf die vergangene Spielzeit. Was für ein Fazit würdest du denn ziehen zur letzten Saison von Borussia Dortmund?
Ich würde mal sagen, es ist gerade noch mal gut gegangen. Schön übrigens, dass wir uns unterhalten, denn das heißt, dass auch ihr, der FC St. Pauli, den Klassenerhalt geschafft habt.
Das stimmt.
Das war ja Ende Februar, als wir das erste Mal miteinander gesprochen haben. Noch lange nicht klar. Ich habe euch die Daumen gedrückt, auch wenn ich es schade finde, dass der VfL Bochum, dass es ihn erwischt hat. Aber ihr habt es gepackt, freue mich sehr. Freue mich, dass wir wieder das Vergnügen haben, am Millerntor zu spielen dann Mitte August. Werde ich auch dabei sein. Und ja, wenn ich zurückgucke, als wir miteinander gesprochen haben, der BVB hat da ja gewonnen, 2-0 beim FC St. Pauli in einer ganz, ganz schwierigen Phase. Da gab es trotzdem noch viele Vorbehalte gegenüber Niko Kovac, weil die Mannschaft da in sich einfach noch nicht stabil war. Aber er hat es dann geschafft, mit der Zeit ja der Mannschaft Stabilität zu vermitteln und hat dann natürlich einen super Saison-Endspurt hingelegt, 7 Siege aus den letzten 8 Spielen und eine Aufholjagd hingelegt, von der hat im Winter oder im Frühjahr eigentlich gar keiner mehr geträumt. Da war der BVB ja ist auf Platz 11 abgerutscht, richtig weit weg von den Champions-League-Plätzen. Und man hat schon ja die schlimmsten Szenarien entworfen. Und Kovac hat es tatsächlich geschafft, die Mannschaft in die Spur zu kriegen. Hat ja den Erfolg zurückgebracht mit einfachen Dingen. Er hat auch, das war wahrscheinlich der wichtigste Kniff, auf eine Dreierkette umgestellt. Daran hält er bisher fest. Die Zahl der Gegentore gesenkt und den Spielern insgesamt viel Selbstvertrauen zurückgegeben oder verloren gegangenes Selbstvertrauen zurückgegeben. Und ziemlich klaren, pragmatischen Ansatz gewählt und der hat dieser komplett verunsicherten Mannschaft, die ja eine ganz, ganz grotesk schlechte Hinrunde gespielt hat unter Nuri Sahin und dann auch ganz schlimm ins neue Jahr gestartet ist, dann doch nochmal den Halt gegeben, den sie gebraucht hat und am Ende tatsächlich die erneute Champions-League-Qualifikation gebracht, wovon wir tatsächlich, muss ich ehrlicherweise sagen, auch lange nicht ausgegangen sind.
Ja, ich glaube, da geht es euch ähnlich wie Leuten, die das von eher aus der Ferne betrachten. Also dass man da nochmal so in die Champions-League-Ränge sich reinspielt, hätten, glaube ich, die wenigsten vermutet. Da dachte man, glaube ich, eher, es geht euch ähnlich oder könnte euch ähnlich gehen wie RB Leipzig, die ja wirklich jetzt gar nicht international spielen. Oder dass ihr irgendwie in die Conference League müsst oder so, was ja sicherlich nicht der Anspruch sein kann.
Ist er nicht. Genau, deswegen gab es ja auch so viel Unmut und ja, von allen Seiten halt natürlich auch viel Kritik.
Ja, dann springen wir doch mal in die Zukunft oder ins Jetzt auf jeden Fall schon mal und schauen uns mal an, die Kategorie habe ich genannt Regie und Produktion. Wir schauen so ein bisschen auf natürlich den Trainer als Regisseur sozusagen. Niko Kovac bleibt euch ja auch in der kommenden Saison auf der Trainerbank erhalten. Und dann gibt es ja noch so einige Namen, die man sicherlich beim BVB noch ja, mit Inhalt füllen kann. Mit wem möchtest du starten?
Ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir bei Niko Kovac bleiben, denn es ist natürlich jetzt seine große Aufgabe, ja, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Und was heißt das? In der Vergangenheit gab es oft Kritik an ihm im zweiten und dritten Jahr, dass er Mannschaften nicht spielerisch auch weiterentwickelt hat. Genau vor dieser Aufgabe steht er jetzt natürlich. Er hat quasi in seinem ersten Jahr ja, Ruhe reingebracht, sagen wir, das Schiff stabilisiert. Und jetzt stehen die Uhren wieder bei Null. Er wird daran natürlich gemessen. Jetzt beginnt sozusagen seine zweite Saison, auch wenn er erst 4 Monate hier ist, 5 Monate hier ist. Aber insgesamt strahlt er große Selbstsicherheit aus, ein großes Vertrauen, genießt auch das Vertrauen der Verantwortlichen. Er hat jetzt einen Vertrag bis 2026. Es gibt schon Gespräche darüber hinaus, weil man eben schon gesagt hat, das ist eigentlich ein Mann, der Borussia Dortmund in die Zukunft führen kann. Und genau das, wie habe ich gerade schon gesagt, muss er eben, ja, diesen Beweis muss er antreten. Er hat der Mannschaft schon eine Struktur gegeben, auf eine pragmatische Spielweise gesetzt. Er nennt das immer die KISS-Regel, keep it simple and stupid. Also, dass man Dinge eigentlich gar nicht unnötig verkompliziert. Er setzt auf klare Hierarchien, Rollenverteilung. An all dem hat es eigentlich auch gemangelt in der letzten Saison, gerade in der ersten Saisonhälfte. Und im Prinzip sehnen sich alle bei Borussia Dortmund ja schon seit Jahren nach so einer, ja, einer Kontinuität, einer Stabilität auch. Im Prinzip kann man sagen, seit Jürgen Klopp weggegangen ist, und das ist ganz schlimm, weil die Fußstapfen sind natürlich riesig und das hängt irgendwie so, diese Personalie Klopp, die hängt irgendwie über so seit Jahren über Borussia Dortmund und über der Stadt und so. Und keiner konnte mehr diese riesen Erwartungen erfüllen. Thomas Tuchel hat sportlich den Erfolg gebracht, hat aber menschlich ja hier nicht so richtig gematcht. Und seitdem hast du immer wieder das Gefühl, dass dieser Klub eigentlich zu mehr imstande sein müsste, auch vom eigenen Anspruch her, aber das nie so richtig einlösen kann. Du hast zwar immer oben mitgespielt und klar, du warst 2023 kurz vor der Meisterschaft und du standest im Champions-League-Finale, aber die Mannschaft ist halt schon seit einigen Jahren ohne Titel und man spürt hier schon eine Sehnsucht danach, hier mal wieder mit dem Corso um den Borsigplatz zu fahren. Das ist ja die Wiege des Vereins, wo die Titel und Triumphe gefeiert werden und insgesamt so ein bisschen so eine richtige BVB-DNA wieder erkennen zu lassen. Das alles, und das sind sehr, sehr hohe Erwartungen, traut man Niko Kovac zu. Ich glaube, er hat ein paar wichtige Weichen gestellt, denn als Grundvoraussetzung für Erfolg sieht er, dass er grundsätzlich seine Mannschaften auf ein konditionelles Top-Niveau bringt. Das klingt jetzt erstmal banal und sollte man eigentlich von jedem Profiteam erwarten dürfen, aber die letzte Saison und die Daten, die die Verantwortlichen erhoben haben, hat gezeigt, dass das eben nicht der Fall war und dass diese Mannschaft ein echtes Fitnessdefizit hat. Und da hat Kovac jetzt zum Beispiel angesetzt, also fernab von irgendwelchen Top-Transfers wie Joe Bellingham, passiert halt im Hintergrund sehr viel. Der Vertrag von Chad Forsythe, das ist der Performance-Manager, den man damals von FC Arsenal geholt hat, der wurde nach 3 Jahren nicht verlängert. Man hat sich nach 17 Jahren allerdings auf eigenen Wunsch von Florian Wangler getrennt, der verlässt den Club. Auch der ist als Athletiktrainer für die Fitness der Profis zuständig gewesen. Melf Christensen, Ernährungsberater, der ist zum FC Bayern gewechselt und Kovac hat jetzt 2 Vertraute geholt. Einmal Georg Schulz, ein Athletiktrainer vom VfL Wolfsburg und in Noah Tegertz auch ein Datenanalyst, weil Kovac sehr, sehr genau darauf guckt und erfasst, wie sind die Spieler gestrickt, wo gibt's Bedarf. Er ermittelt das sehr, sehr genau. Das sind so Sachen, die in der Öffentlichkeit gar nicht so präsent sind, aber die, glaube ich, wichtig sind, damit die Maschinerie insgesamt läuft. Insofern, Niko Kovac, großer Auftrag. Man hört von ihm, er ist ultra fleißig. Er ist oft 10-12 Stunden am Trainingsgelände. Wir als Journalisten nehmen ihn auch als extrem höflich wahr, als extrem offenen Typen, der sehr, sehr respektvoll uns begegnet, auf eine sehr angenehme Art und Weise des Umgangs pflegt. All das kann natürlich nur hilfreich sein, um den Verein auf Kurs zu bringen.
Und wie fällt deine persönliche Einschätzung aus? Also traust du ihm das zu oder wird er auch wie so viele andere vorher daran scheitern?
Ja, das ist halt immer die ganz große Frage. Ich persönlich traue es ihm zu. Man merkt schon, dass er sehr, sehr viel Erfahrung hat. Er kennt die Bundesliga ja jetzt seit, ich glaube, fast 2 Jahrzehnten mittlerweile oder noch länger, genau, noch länger müsste es sein. Zum einen als Spieler und dann auch als Trainer. Der lässt sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Vielleicht ist der BVB genau das, was er braucht. Beim FC Bayern ist natürlich noch eine andere Nummer, noch mehr Unruhe. Da hast du natürlich noch mal einen anderen Druck. Bei Frankfurt hat es eine Zeit lang gut funktioniert. Das könnte jetzt so ein bisschen, ich sage jetzt auch sein Durchbruch sein, um mit diesen Vorurteilen aufzuräumen. Ob es am Ende klappt, hängt natürlich von ultra vielen Faktoren ab. Auch in Dortmund wird das Umfeld sehr, sehr schnell unruhig. Ich habe das eben schon einmal angedeutet. Das Vertrauen in ihn ist allerdings groß. Lars Ricken, der neue, in Anführungszeichen, Sportgeschäftsführer, der jetzt seit einem Jahr im Amt ist, Ja, vertraut ihm schon sehr. Sportdirektor Kehl ebenfalls. Regner hat klar gesagt, es ist kein großer Umbruch notwendig. Wir müssen das Potenzial, das in der Mannschaft schlummert, einfach auch mal auf den Platz bekommen. Und an all dem müssen sie sich messen lassen. Natürlich nicht nur Rico Kovac, sondern eben auch Lars Ricken und Sebastian Kehl und ganz generell alle, die bei Borussia Dortmund für den Club tätig sind.
Ja, jetzt hast du schon zwei Namen genannt, die ich auch ganz gerne nochmal kurz beleuchtet hätte mit Sebastian Kehl und Lars Ricken, die ja quasi so ein bisschen dahinter die Fäden ziehen. Beide haben jetzt auch Vertrag bis 27, also auch da setzt man anscheinend, gut, das kann im Profifußball immer schnell auch vorbei sein, aber da setzt man grundsätzlich erstmal auf eine langfristige Zusammenarbeit, würde ich so interpretieren. Wie würdest du die Arbeit der beiden einordnen?
Ja, das würde ich auch so interpretieren. Das ist im Prinzip ja auch etwas, was Borussia Dortmund über viele Jahre stark gemacht hat, dass man schon weiß, mit wem arbeitet man zusammen, wer arbeitet in welcher Konstellation zusammen. Ich glaube, in unserem letzten Podcast vor dem Spiel im Frühjahr haben wir darüber gesprochen, wie schwierig das Umfeld ist. Da war Sven Mislintat noch im Amt. Das hat für ganz, ganz viel ja, Wirbel gesorgt. Ich würde sagen, die Rollen sind jetzt klar definiert. Sebastian Kehl hat ja durchaus auf den Posten des Sportgeschäftsführers gehofft. Lars Ricken ist es geworden. Nach allem, was wir hören, kommen die beiden aber miteinander aus. Und Lars Ricken hat auch gesagt, wir müssen ja nicht in allem immer einer Meinung sein. Wichtig ist, dass wir am Ende zum Wohle des Vereins Dinge entscheiden. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Auch das ist ein Punkt, der zumindest in der ersten Halbserie in der letzten Saison nicht gut funktioniert hat. Da gab es noch viele Störfeuer. Die sind, glaube ich, jetzt ausgeräumt. Offen ist natürlich noch, aber das werden wir sicherlich später mal thematisieren. Hans-Joachim Watzke zieht sich ja zum Ende des Jahres zurück. Da gibt es eine Debatte, wird er neuer Präsident, wird er das nicht? Im Hintergrund schwelt ein Machtkampf. Wie gesagt, können wir gleich vielleicht mal drüber sprechen. All das schwingt natürlich mit, kann für Unruhe sorgen. Im sportlichen, alltäglichen Geschäft, glaube ich, hast du jetzt eine gewisse Kontinuität wieder erreicht, die es zumindest möglich macht, vernünftig zu arbeiten und dann hoffentlich auch mal das Ganze dauerhaft in geordnete Bahnen zu bekommen.
Okay, ich fasse zusammen, jeder weiß, was er zu tun hat. Man spricht auch miteinander, man ist sich nicht immer einig, aber man kommt so unterm Strich ganz gut miteinander klar und kann miteinander arbeiten.
Da gibt es Zustimmung, ja.
Genau, dann hast du ja den nächsten Namen, der in jedem Podcast, den wir hier über den BVB als Gastmannschaft machen, da muss der Name Watzke noch fallen. Du hast es gerade schon angedeutet, zum Ende des Jahres soll diese Ära, muss man ja schon wirklich sagen, ein Ende finden. Wie realistisch ist das? Wie wichtig ist das? Und ja, wie ist da deine Einordnung zu?
Das ist auch ein ganz, ganz großes Thema, das den Verein jetzt seit ja, einigen Wochen begleitet, und zwar nicht positiv, das muss man so sagen. Im Toten Sonntag gibt es immer die Mitgliederversammlung, das ist in diesem Fall, glaube ich, der 23. November. Und ursprünglich gab es mal, so haben wir das gehört, ein Gentleman's Agreement, dass sich Reinhold Luno, der jetzige BVB-Präsident, dann zurückzieht, wenn Hans-Joachim Watzke sich aus der Geschäftsführung zurückzieht. Und dann war so das Szenario, gut, dann wird Aki Watzke Präsident von Borussia Dortmund. Er hat dann nicht mehr ganz so viel mit dem Tagesgeschäft zu tun. Das hat er nach eigenen Angaben, auch Lars Ricken, nahezu vollständig übertragen und fungiert nur noch so ein bisschen als Berater. Wie viel da jetzt dran ist, schwierig zu sagen, wenn natürlich jemand wie Aki Watzke auch eine absolute Alpha-Figur ist und jemand, der seine klare Meinung auch kundtut. Gut, jetzt hat er natürlich noch andere Aufgaben, DFL, DFB, UEFA, der ist ja überall stark vernetzt. Und jetzt gibt es halt gerade so diesen Machtkampf, das muss man so sagen, weil der Amtsinhaber Reinhold Luno gesagt hat, nö, warum soll ich mich eigentlich zurückziehen? Ich will doch eigentlich gerne nochmal kandidieren. Und das sorgt durchaus für tiefe Risse im Verein, denn es gibt Leute, die sagen, ja, Luno ist genau der Richtige. Und das ist, ich würde mal sagen, vor allem, ja, da stehen sich zwei Lager ziemlich unversöhnlich gegenüber, die es mit Luno halten. Das ist viel die Basis. Es gibt das Bündnis Südtribüne, das sich für Luno ausgesprochen hat und gesagt hat, Aki Watzke, der soll den Weg jetzt wirklich mal frei machen für einen echten Neuanfang. Der ist uns viel zu rückwärts gewandt. Wir brauchen jemanden, der auch die Belange der Basis nochmal ganz anders berücksichtigt. In den Vereinsgremien aber, da ist die Stimmung klar pro Watzke, weil er natürlich riesige Verdienste für den Verein gesammelt hat und viele eben durch seine Vernetzung mit den Verbänden absolute Vorteile für Borussia Dortmund sehen. Ganz schwieriges Thema, was da ja im Hintergrund schwelt. Es steht mittlerweile fest, dass alle 230.000 Mitglieder abstimmen dürfen im Rahmen einer Hybridwahl. Das dürfte eigentlich eher für Aki Watzke sprechen, denn nicht allen Mitgliedern dürfte Reinhold Luno ein Begriff sein. Ich finde es ganz, ganz schwierig. Man merkt schon jetzt, dass es ja, innerhalb des Vereins ja, deutliche Unterschiede gibt bei der Bewertung der Personalien. Es wurde auch ein Compliance-Verfahren gegen Watzke angestrengt. Da ging es darum, ob er bei zwei Flügen im Jahr 2023, ob die eigentlich dienstliche Zwecke hatten. Da gab es einen anonymen Hinweis und so. Also das ist schon eine Schlammschlacht. Die Vorwürfe wurden ausgeräumt. Das hat alles seine Richtigkeit. Watzke hat da in Einklang mit den Richtlinien des Vereins gehandelt. Aber da spielt unheimlich viel rein. Der Rheinmetall-Deal auch im vergangenen Jahr hat ja für ganz, ganz hohe Wellen gesorgt, wo sich viele BVB-Fans gesagt hat, nee, Moment mal, das ist nicht mein Verein, das kann nicht sein. Wir haben doch einen Grundwertekodex, wie kann unser Club, der für Miteinander steht, wie kann der eigentlich sich von einem Rüstungskonzern Millionen geben lassen? Auch das ein wichtiges Thema, wo Luno gesagt hat, der zugestimmt hat ursprünglich. Er hat darüber nochmal nachgedacht und ob trotz, dass er erst zugestimmt hat, hat er seine Meinung mittlerweile revidiert und gesagt, das ist eigentlich eine rote Linie, die wir als Verein nicht überschreiten dürfen und der BVB darf niemals seine Identität verlieren. Und genau diese Debatte schwingt da auch mit. Identitätsverlust, Grundwerte, ganz, ganz spannendes Thema. Ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass Hans-Joachim Watzke ab November gar nichts mehr macht bei Borussia Dortmund. Das halte ich eigentlich für ausgeschlossen.
Ja, diese Meinung teile ich. Und ich glaube, auch wenn er dann Präsident werden sollte, durch diese, also das ist ja Wahnsinn mit 230.000 Mitgliedern, die da Stimmrecht haben. Also von daher muss man da sicherlich mal abwarten. Das ist vielleicht dann ein Thema, wenn wir uns in der, also entweder mit dir oder mit jemand anders, über den die BVB sprechen kann und möchte. Ja, wenn wir uns dann in der Rückrunde wieder treffen, dann ist die Wahl ja schon gelaufen.
Das ist richtig.
Von daher schieben wir das vielleicht mal in die Zukunft und beobachten das aus der Ferne weiter. Du hast schon gesagt, Watzke dann eher vielleicht in beratender Funktion, mal mehr, mal weniger oder ja, je nachdem, wen man fragt. Wer ja ebenfalls in beratender Funktion erhalten bleibt, ist Matthias Sammer. Und das habe ich zumindest bei der Vorbereitung auf unser Gespräch heute so verstanden, dass das jetzt nicht alle gut finden, weil es da unter anderem so ein, nennen wir es Interessenkonflikt oder allgemeinen Konflikt oder eine komische Überschneidung gibt, weil er auch für die Übertragungssparte eines großen Versandhandels tätig ist und sich da unter anderem bei dem Bologna-Spiel in der vergangenen Saison sehr über die Leistung oder Nichtleistung der Borussia echauffiert hat. Man will ihn aber als Berater behalten und ja, wie ordnest du diese Entscheidung ein? Ist das sinnvoll? Muss man sagen, man muss die Expertise von Sammer an Bord behalten oder hätte man lieber sagen sollen, okay, das können wir so nicht weiterführen?
Auch das ein ganz schwieriges Thema, finde ich.
Ich merke schon, das zieht sich so durch hier.
Ja, ja, das ist richtig. Bei Borussia Dortmund gibt es viele so knifflige Personalien, in der Tat. Also er hat ja, das hast du ja gerade zu Recht gesagt, ich glaube Mitte Januar war es, als der BVB mit 1-2 in Bologna verloren hat, auch wirklich ein katastrophales Bild abgegeben hat. In der Nacht wurde ja Nuri Sahin noch entlassen und da hat Matthias Sammer sich ja vor das Mikro gestellt als TV-Experte und hat gesagt, die Mannschaft sei körperlich und geistig in einer Nicht-Verfassung. Muss man klar sagen, inhaltlich gibt es daran nichts zu rütteln. Er hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Das war genau das, was sich im Prinzip ja so, jeder so empfunden hat. Natürlich ist es aber, hat es einen Geschmack, wenn du gleichzeitig auch noch in beratender Funktion für den Club tätig bist. Deswegen hat das für ganz großes Echo gesorgt und auch intern für erhebliche Diskussionen. Nach unseren Informationen hat Lars Ricken ihm auch untersagt, weiterhin bei BVB spielen als TV-Kommentator im Einsatz zu sein. Matthias Sammer hat kürzlich dem Kicker ein sehr, sehr langes, großes, sehr lesenswertes Interview gegeben und hat da auch nochmal über seine Rolle gesprochen und hat so ein bisschen schon eingeräumt, dass er sich da vielleicht, er hat das, glaube ich, gesagt, er sei da zu viel Fan gewesen in dem Moment, müsse sich da emotional ein bisschen besser unter Kontrolle haben. Kann man nur zustimmen, weil ich glaube, das geht einfach nicht, wenn du, das ist Friendly Fire aus den eigenen Reihen, wenn du natürlich deine Mannschaft da so zerlegst, auch wenn das inhaltlich nochmal völlig angebracht war. Ich glaube, das hat man klar definiert, was geht nicht und schätzt trotzdem seine Meinung intern, denn so habe ich ihn auch immer wahrgenommen, er ist ein kritischer Geist, er hinterfragt Dinge, nimmt Dinge nicht, also er ist kein Ja-Sager oder macht sich's gerne bequem und ich glaube, genau das brauchst du in einem Verein wie bei Borussia Dortmund, wenn du wirklich die paar extra Prozent rausholen willst. Er war nicht umsonst jahrelang auch bei Bayern München und beim DFB erfolgreich. Natürlich ist er unbequem. Natürlich muss man nicht in jedem Punkt mit ihm einverstanden sein. Und trotzdem, glaube ich, tut er dem Verein gut. Er ist mittlerweile ja vor allem Berater von Lars Ricken. Es gibt diese Elefantenrunden, die es lange gab, nicht mehr. Man schließt sich ohnehin ständig kurz. Man schätzt seine Expertise. Das hat Lars Ricken bei uns im großen Talk vor einigen Wochen auch nochmal klar gemacht und klar gesagt. Und insofern steht einer Vertragsverlängerung auch nichts mehr im Wege. Ich bin gespannt, ob er sich dann künftig besser zurückhält, aber ich gehe davon mal aus.
Gut, vielleicht muss man ihm auch ähnlich wie den anderen Verantwortlichen genau sagen, was er zu tun und zu lassen hat oder zu sagen und nicht zu sagen und vor allem dann in welchem Rahmen. Weil, also das habe ich auch deine Kollegen von eurem Podcast verstanden. Ich habe das die aktuelle Folge von vor 5 Tagen zur Vorbereitung gehört. Die haben auch gesagt, ne, also das ist ja genau das, weshalb man ihn haben will. Dass er unbequem ist, dass er mal die Wahrheit ausspricht, dass er mal sagt, hier so und so geht's nicht oder so und so müsste man das anders machen. Aber ob man das dann vor laufenden Fernsehkameras machen muss, ist dann eine andere Sache.
Genau, richtig.
Ding Dong! Werbung! Der FC St. Pauli spielt das 2. Jahr in Folge in der Bundesliga und wir vom Millanton werden ihn wie gewohnt mit unseren verschiedenen Formaten begleiten. Mit dabei ist auch wieder unser Partner, die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Das abwechslungsreiche Sortiment aus den unterschiedlichsten Bieren mit und ohne Alkohol findet ihr nach wie vor auf kehrwieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise. Denkt bitte stets daran, Bier und andere alkoholische Getränke stets bewusst zu genießen. Kehrwieder und das Team des Millanton wünschen euch eine tolle Saison. Ding Dong, Werbung, Ende.
Okay, dann würde ich diesen ja doch sehr komplexen Themenbereich der Regie und der Produktion im Hintergrund erstmal abschließen und zum Cast und zur Crew übergehen, sprich zum Kader, zur Mannschaft, wie auch immer man es betiteln möchte, und würde da eine These von deinem Kollegen Dirk, heißt er, glaube ich, aufgreifen, der gesagt hat, naja, alles, was jetzt gerade passiert, vor allem die Abgänge von jungen Talenten, haben damit zu tun, gar nicht mit der ersten Mannschaft, sondern mit der zweiten, die jetzt nach der vergangenen Saison aus der 3. Liga in die Regionalliga wieder abgestiegen ist, sodass man da entwicklungsfähigen Spielern nicht die Plattform geben kann, wo sie sich entwickeln können, um dann irgendwann den nächsten Schritt in die erste Mannschaft zu machen. Würdest du ihm da zustimmen, vielleicht als Einstieg in diesen Themenkomplex?
Ja, würde ich zustimmen und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, es ist nicht nur, also die U23 hat 3 Jahre lang in der 3. Liga gespielt, das ist natürlich eine super Plattform, wenn du als fast einziger Bundesligist, eine Zeit lang war es der SC Freiburg noch und ich glaube Stuttgart, jetzt bin ich nicht ganz, ganz sicher, als einziger Bundesligist einem Club, deinen Talenten die 3. Liga, also eine Profiliga bieten kannst, also U19-Spielern oder eben auch Spielern, die du von außen holst, so ein bisschen über den zweiten Bildungsweg, so wurde das im Verein genannt, fit machst vielleicht für die Profis. Das fällt jetzt weg. Du bist jetzt in der Regionalliga, die Verantwortlichen versuchen das jetzt, ich sage jetzt mal ein bisschen schön zu reden, zu sagen, ja, das ist doch gar nicht so schlecht, dann können wir noch mehr U19-Spieler einsetzen, noch mehr Eigengewächse, die haben es dann nicht so schwer. Stimmt, aber der Gap nach ganz oben ist natürlich noch viel größer, als der es ohnehin schon ist zwischen 3. Liga und Bundesliga. Kjell Wädchen ist zum Beispiel so ein Talent aus den eigenen Reihen, der sehr, sehr lange seit der U7, U6, ich weiß es gar nicht, dann U9 im Verein gespielt hat. Der hat sich jetzt an den VfL Bochum verleihen lassen und es gibt noch 2, 3 andere Spieler. Der BVB hat sich lange gerühmt dafür, eben immer wieder Nachwuchsspieler ranzuführen, auch zu Recht gerühmt. Aber das gerät jetzt wirklich ins Stocken. Du hast die U23 nicht mehr als Plattform in der 3. Liga. Und nach ganz oben, da wird die Luft eben ganz, ganz schnell für einen 17-, 18-, 19-Jährigen bei einem Champions-League-Club sehr, sehr dünn. Insofern ist zum Beispiel auch Tom Rothe letztes Jahr gegangen zu Union Berlin. Wir sehen, er hat viel gespielt. Borussia Dortmund bildet natürlich richtig gute Jungs aus. Das sind alles richtig gute Fußballer. Und ich finde es auch immer ganz schlimm, wenn Leute sagen, die sind gescheitert, wenn die mit 18 Jahren den Durchbruch bei BVB nicht geschafft haben. Dann sage ich mal, Leute, was ist denn für euch der Maßstab des Scheiterns? Die spielen jetzt in der Bundesliga oder in der 2. Liga. Das sind Fußballprofis und die sind richtig gute Fußballer. Also da wäre ich vorsichtig und trotzdem, das, was Dirk gesagt hat, ist ein Problem für Borussia Dortmund, weil du einfach das Gefühl hast, es schafft keiner mehr nach ganz oben den Sprung. Oder das ist schon so lange her, du hattest noch einen Moukoko und selbst der hat es am Ende nicht ganz gepackt. Er ist ja jetzt auch gegangen, dann endgültig, nachdem er ausgeliehen war nach Frankreich, ist er jetzt gewechselt zum FC Kopenhagen. Und bei aller Liebe, FC Kopenhagen, das mag ein guter Club sein, aber für jemanden, der ein Wunderkind des deutschen Fußballs war oder als solches bezeichnet wurde, ist natürlich der FC Kopenhagen schon ein Abstieg, das muss man klar sagen. Und es macht sich so das Gefühl breit, irgendwie kriegen wir unsere Eigengewächse. Der BVB investiert Millionen im Jahr, ich glaube 12, 16 Millionen, ich bin ganz sicher, in sein NLZ. Das sind riesige Staffs, riesige Summen, die gezahlt werden. Ja, das sind Mini-Profis. Und dafür kommt das schon das Empfinden eigentlich zu wenig dabei rum. Das ist eine Diskussion, die sich der Verein auch stellen muss.
Ja, der Vollständigkeit halber vielleicht noch ergänzt, dass Moukoko ja auch mal bei uns war. Also und dann, ich glaube 15 oder 16 war das, seit 15, 16 dann zu euch gewechselt ist. Also da haben wir ja auch noch so ein paar Aktien drin sozusagen. Aber ja, da ist wirklich, ich meine, der Junge ist auch erst 20, vielleicht braucht er jetzt erstmal noch so einen kleinen Schritt zurück. Und wir sehen ihn in ein paar Jahren wieder auf größerer Bühne, als das die dänische Liga ist. Dann muss man ja sagen, wenn wir mal so auf die erste Mannschaft gucken, du hast eben schon gesagt, Kehl hat gesagt, man will da gar nicht so viel Umbruch einleiten. Das schlägt sich auch in den Namen wieder, die bisher so bekannt geworden sind auf dem Transfermarkt. Das ist gar nicht mal so viel. Also ja, du hast eben den Namen Joe Bellingham, der kleine Bruder von Jude Bellingham, hast du schon erwähnt. Das ist vielleicht der größte Name, den man da erwähnen kann. Jan Couto habt ihr fest verpflichtet, nachdem ihr ihn von Man City ausgeliehen hattet. Und dann wird es schon weniger.
Ja, da war es das schon.
Es sind noch ein paar Leihrückkehrer. Dann, ja. Und ja, auf der Abgängeseite natürlich dann Jamie Gittens mit fast 65 Millionen zu Chelsea. Das wären so die Schlaglichter, die ich jetzt werfen würde. Du darfst aber gerne noch die ganze Transferpolitik oder das, was bisher bekannt ist oder vollzogen wurde, noch ein bisschen mehr mit Inhalt füllen.
Ja, ich mache es gerne einmal noch kurz rund. Daniel Svensson hat der BVB auch fest verpflichtet für 7 Millionen. Der war ja auch ausgeliehen von Nordsjælland. Ganz wichtiger Spieler, übrigens ein Top-Transfer, muss man so sagen. Für wenig Geld, das ist im Prinzip das, wonach ja wahrscheinlich fast alle Clubs aus Europa so Ausschau halten. Jungs, die irgendwie so unter dem Radar noch unterwegs sind. Wo hast du das heute noch? Ich meine, der hat in der dänischen Liga gespielt. Vielleicht eine kurze Brücke zu Moukoko. Also auch da laufen ein paar richtig gute Jungs rum und der hat unfassbar schnell das Niveau hier adaptiert, eigentlich gar keine richtigen Anpassungsprobleme gehabt. Ein ganz wichtiger Transfer für in Anführungszeichen nur 7 Millionen. 65 Millionen hat der Club für Jamie Gittens eingenommen. Ein Heidengeld. Ungefähr 45 Millionen bei der Club-WM verdient. Das muss man sich mal vorstellen in 3 Wochen. Und dann 5 Millionen für Moukoko bekommen und 9 sogar für Soumaïla Koulibaly, den wird kaum einer kennen, zumindest von außerhalb Dortmund. Französischer Spieler, der damals von Paris Saint-Germain gekommen ist, der ist jetzt auch zu Racing Straßburg nach Frankreich zurückgegangen. Das hat damit zu tun, dass Straßburg auch ein Chelsea-Filiale ist und man da auch Dinge mit verrechnet hat. Deswegen hat man für Koulibaly 9 Millionen kassiert. Der bildet sicherlich sportlich nicht diesen Gegenwert. Aber eine Menge Geld, die Borussia Dortmund eingenommen hat. Und jetzt sind natürlich viele auf dem Standpunkt, die sagen, super, ihr schwimmt in Geld, jetzt könnt ihr ja reinvestieren und zwar kräftig und solltet das auch. Und dem schieben so ein bisschen die verantwortlichen Riegel vor und sagen, Moment mal, müssen wir alles einsortieren. Club WM hat uns auch ungefähr 10 Millionen Euro insgesamt gekostet. Wir müssen das Geld noch versteuern. Man redet sich das natürlich jetzt auch klein. Die erneute Champions-League-Teilnahme kommt natürlich auch richtig Kohle rein. Also man muss nicht so tun, als hätte Dortmund keine Kohle zur Verfügung. Es ist aber auch nicht so viel, wie es auf den ersten Blick wirkt. Und das Problem ist, mittlerweile werden ja selbst für durchschnittliche Spieler schwindelige Summen gezahlt, vor allem wenn sie aus der Premier League kommen oder ein englischer Club sie haben will. Da bist du schnell bei Größenordnung von 30 Millionen Euro aufwärts für Spieler, von denen du sagst, habe ich vielleicht noch gar nicht gehört oder ist gehobener Durchschnitt. Das alles macht es natürlich wirklich schwierig für Borussia Dortmund, sich da durchzuwurscheln. Joe Bellingham natürlich, man muss sagen, ist der Königstransfer der absolute Wunschspieler gewesen. Vergleichsweise schmale 30 Millionen Euro gekostet, in Anführungszeichen. Ja, der hat ein paar Spiele gebraucht bei der Club-WM und hat da schon gezeigt, was er für einen Mehrwert sein kann. Kovac hat ihn absolut gelobt als topfitten Spieler, seine Präsenz, seine Ausstrahlung gelobt. Ich glaube, das wird eine ganz, ganz wichtige Figur insgesamt für den Verein werden. Ja, so jemand, der ja also wirklich auch mal Aufbruch verkörpert. Gleichzeitig muss man natürlich aufpassen, der Junge ist 19 Jahre alt, dem darfst du natürlich nicht alleine diesen Rucksack aufsetzen und sagen, du führst uns jetzt in die goldene Zukunft, das wäre sicherlich verheerend. Trotzdem sind mit ihm natürlich ganz große Hoffnungen verbunden. Verpflichtet hat Dortmund noch Patrick Drewes, Torhüter von VfL Bochum, als Nummer 3 wohlgemerkt. Der weiß auch um seine Rolle. Gregor Kobel, Alexander Meyer sind klar vor ihm gesetzt, aber ist komplett uneitler Typ. Freut sich einfach, dass er bei Borussia Dortmund einen Vertrag bekommen hat. Ist übrigens jetzt mit der U23 freiwillig ins Trainingslager gefahren, einfach um sich fit zu halten. Ich glaube, das zeigt schon, dass er ein gutes Mindset mitbringt, sehr bodenständig ist, wichtiger Spieler dann einfach für die Breite. Aber danach hört es auf. Das sind jetzt 2 Transfers, Bellingham und Drewes. Und die Fans haben schon so ein bisschen das Gefühl, boah, Moment mal, was passiert denn eigentlich noch? Momentan ist gar nichts. Es wird viel von Transferstau gesprochen. Karnicuk Wojmeka sollte eigentlich fest verpflichtet werden. Ist ja jetzt auch so eine kleine, unendliche Geschichte geworden. Man hat ihn ausgeliehen, er war körperlich nicht fit. Dann hieß es zwischenzeitlich, den werden wir auf gar keinen Fall verpflichten, weil der einfach körperlich überhaupt nicht dazu in der Lage ist, uns weiterzuhelfen. Dann war er plötzlich dazu körperlich in der Lage und man hat schon gemerkt, oh, das ist aber ein richtiger Unterschiedsspieler, der, wenn er fit ist, ja, eine Mannschaft richtig weiterbringen kann. Jetzt gibt es seit Wochen Gespräche mit Chelsea, bisher ohne Durchbruch und so ein bisschen verdichten sich die Anzeichen, dass das vielleicht doch nichts wird. Zumal, falls noch ein Club aus England um die Ecke kommt, mit den großen Scheinen man sich einen Choukwuemeka nicht wird leisten können oder nicht wird mithalten wollen auch im Zweifelsfall. Es ist so gerade so ein etwas diffuses Gefühl, finde ich auch schwer einzuordnen, zu sagen, wie stark wird diese künftige Mannschaft sein. Wie gesagt, es sind noch einige Wochen Zeit. Man will ja auch noch ein paar Spieler loswerden. Salih Özcan, wird immer wieder mit türkischen Clubs in Verbindung gebracht. Sebastian Haller ist ja einfach nur ein trauriges Kapitel. Nach seiner Krebserkrankung hat er ja nie das gebracht, wozu man ihn geholt hatte. Da ist Utrecht im Gespräch, die werden sich aber das Gehalt nicht leisten können. Giovanni Reyna, auch so ein uneingelöstes Versprechen, sollte eigentlich der große Marco Reus-Nachfolger werden. Der geht vielleicht nach Italien. Sabitzer, Brandt stehen immer wieder in der Kritik. Glaube ich eigentlich nicht, dass der BVB sie loswerden wird, aber das sind Kandidaten, Verkaufskandidaten, potenzielle. Es ist noch viel im Fluss. Ich würde sagen, mit Bellingham hat man einen ganz wichtigen Stein gesetzt, aber es fehlt natürlich im Prinzip so ein richtiger Sechser, so eine Holding Six, obwohl der BVB diese Debatte eigentlich gar nicht aufmachen will. Sie wollen Felix Metscher dahin befördern, in diese Rolle bringen, mit zwei vor ihm agierenden Achtern. Traut man ihm die Rolle zu, dass er wirklich ja defensiv zentral dann die Stabilität bringen kann? Ich bin sehr gespannt, wie er diese Rolle ausfüllen kann, denn bisher hat mich Felix Metscher noch nicht wirklich überzeugt. Auch er ist so ein Spieler, von dem man viel erwartet hat und der das bisher noch nicht einlösen konnte. Und so gibt es doch einige Fragezeichen noch und auch das diffuse Gefühl, ist Borussia Dortmund eigentlich wirklich so gut aufgestellt? Zumindest Stand jetzt, Mitte Juli. Das vielleicht noch als Ergänzung, das habe ich eben ganz unter den Tisch fallen lassen, Julien Duranville, auch das so ein Juwel, von dem man sich viel verspricht, hat sich jetzt wieder an der Schulter verletzt. Der wird monatelang ausfallen. Nico Schlotterbeck, der Abwehrchef, der fährt noch wahrscheinlich bis Oktober aus. Es muss noch was passieren. Du brauchst ein Backup für Guirassy, weil du eigentlich keinen zweiten Stürmer mit dem Profil im Kader hast. Du brauchst eigentlich noch einen Zehner. Du brauchst noch einen Flügelstürmer und einen Sechser vielleicht auch, obwohl der keine Priorität hat nach allem, was wir hören. Ja, es muss noch was passieren.
Okay, dann ist der Arbeitsauftrag hiermit erteilt und wir machen dieses Kapitel zumindest für heute Abend erstmal zu und kommen zum letzten großen Themenblock, den ich genannt habe Behind the Scenes, wo es so ein bisschen, ja, wie der Name schon, wenn man so ein bisschen interpretieren will, um Fanszene, um Vereinsleben, um ja Themen der Fans geht. Was hast du mir da mitgebracht? Gibt es da was Aktuelles?
Ja, den eben schon angesprochenen Machtkampf eigentlich, der überlagert ganz viel, ne, weil da eben viele Fans auch involviert sind, insofern, als dass sie dazu eine Meinung haben. Und das habe ich ja eben schon mal zum Ausdruck gebracht, dass da sich zwei Lager relativ unversöhnlich gegenüberstehen. Und das hat tatsächlich durchaus Sprengstoff und das Potenzial, den Verein ein Stück weit zu spalten, was in dieser Form eigentlich nicht üblich ist für Borussia Dortmund. Da gab es eher dann, ich sag mal so, der Feind war außen und die Reihen waren geschlossen. Das hast du jetzt halt nicht. Du hast halt wirklich jetzt innerhalb des Vereins eine heftige Debatte, auch innerhalb der Fangruppen, auch die Ultragruppierungen haben unterschiedliche Standpunkte. Es gibt keine einhellige Meinung. Was ich gut finde, ist, das habe ich eben schon einmal gesagt, dass wenn du alle 230.000 Mitglieder abstimmen lässt darüber, wer dein künftiger Präsident sein soll, sofern es denn dazu kommen soll, zu einer Kampfabstimmung, dann hast du natürlich ein basisdemokratisches Ergebnis und dann hat das zu gelten. Dann ist hoffentlich auch wieder mehr Ruhe insgesamt im Verein. Dazu noch, das habe ich eben schon mal ja angedeutet, dieses diffuse Gefühl, bei Borussia Dortmund passiert eigentlich jetzt auf rein sportlicher Ebene gar nicht so richtig viel. Man hat Bellingham geholt, ja, und was passiert danach? Also nichts bislang. Und die Fans werden hier schon zunehmend ungeduldig, das nehmen wir wahr. Die Konkurrenz rund um den BVB, die rüstet auf und bei Dortmund passiert erstmal gefühlt nichts. Das ist natürlich nicht richtig. Sebastian Kehl und Lars Ricken, die legen sich nicht auf die faule Haut und gucken, was in 4 Wochen ist, sondern die führen natürlich etliche Gespräche. Allerdings kommt es ja auch immer darauf an, erwischst du das richtige Timing? Passt das gerade vom Geld? Passt das aus anderen Faktoren? Was will der Spieler? Trotzdem, und das ist so ein Gefühl, was schon seit ein paar Jahren über dem Verein schwebt, kann man durchaus den Eindruck gewinnen, dass der BVB so ein Stück weit abgehängt wird. Es gab vor Jahren die Formulierung auch von Aki Watzke, die zwei Leuchttürme des deutschen Fußballs, Bayern München und Borussia Dortmund. Und der zweite Leuchtturm ist der BVB ja eigentlich gar nicht mehr so richtig. In den letzten Jahren ist Leverkusen vorbeigezogen. Stuttgart hat ganz viel richtig gemacht. RB Leipzig hat viele erfolgreiche Jahre hinter sich. Eintracht Frankfurt prescht nach vorne. Da macht Markus Krösche wirklich einen richtig überragenden Job, auch was Transfers angeht. Und da ist schon das Gefühl, wo am Moment mal diesen Nimbus, diesen Status als ja, gesetzte Nummer 2, der bröckelt. Und der bröckelt immer weiter. Und auch deshalb, und da sind wir wieder am Anfang des Gesprächs, müssen Niko Kovac, Ricken, Kehl insgesamt den BVB wieder nachhaltig auf Kurs kriegen, denn sonst wird es, glaube ich, ein schleichender Abwärtsprozess.
Okay, also momentan keine Wagenburg, sondern es geht so ein kleiner Graben durch die Burg in Dortmund.
Ja.
Muss man mal schauen, wie sich das entwickelt und ob man da dann doch irgendwann wieder geschlossen schwarz-gelb denkt und sich dessen bewusst ist, dass man vielleicht nicht mehr die Rolle spielt, die man noch vor 5 oder 10 Jahren gespielt hat. Ich habe auch noch eine Kleinigkeit mitgebracht, weiß gar nicht, ob du da noch was zu sagen kannst, aber ich fand es so, als ich mich so ein bisschen durchgeklickt habe, was es so hinter den Kulissen bei euch noch zu entdecken gibt, fand ich ganz nett. Es gibt ja beim BVB eine Stiftung und die bietet schon seit einigen Jahren das Programm Fußballfans im Training an, also kurz FFIT. Und die Idee ist quasi, dass übergewichtige Fans in Bewegung kommen. Es gibt auch einen Theorieteil mit Ernährungsberatung sozusagen, also zum Thema gesunde Ernährung. Und da kann man sich jetzt wieder anmelden. Und was ich besonders schön fand, meiner Meinung nach vielleicht auch ein bisschen spät auf den Gedanken kommen, aber trotzdem positiv hervorzuheben, dass es dieses Jahr dann auch Frauen die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen. Das wollte ich einfach mal, weil ich es so in Recherchen so nett fand, darauf gestoßen zu sein, einfach hier nochmal erwähnen. Ich weiß, ob du dazu was sagen kannst oder willst.
Ich weiß, dass die Stiftung Leuchte aufgibt, die unheimlich viel sich einsetzt. Borussia Dortmund ist ja auch ein gesellschaftlicher Akteur, der tatsächlich sehr, sehr viel macht abseits des Sportlichen. Von FFIT habe ich tatsächlich noch nichts gehört. Interessant, dass du darauf jetzt gestoßen bist. Aber vielleicht hat man irgendwann auch so einen monothematischen Blick auf das Ganze, wobei wir immer versuchen, auch das andere abzubilden. Aber spannende Sache, kann natürlich nicht schaden, selber Sport zu machen. Vielleicht sollte ich mich selber anmelden, denn auch ich bin ein übergewichtiger Fußballzuschauer.
Okay, dann kann ich dir ja heute Abend auch noch was Neues näher bringen. Ich glaube, Anmeldefrist ist bis Ende August, falls du da.
Ah, guck mal, da habe ich noch jede Chance.
Hast noch ein bisschen Zeit, ja.
Ja.
Genau, das wäre es quasi zum Thema hinter den Kulissen, behind the scenes. Wir könnten langsam auch in Anbetracht der Zeit zum Abspann kommen. Hast du noch berühmte letzte Worte oder soll ich dir meine Abschlussfrage stellen?
Ich habe erstmal keine berühmten letzten Worte. Schieß los.
Okay, genau. Also die HörerInnen, die in den letzten Jahren schon dabei waren, kennen das schon. Es gibt so eine Abschlussfrage, die sich auf die kommende Saison bezieht. Und das ist ja, weil wir so ein bisschen beim Thema Filme und Serien sind, da habe ich dich gebeten, dir zu überlegen, welcher Film oder welche Serie könnte die kommende Saison des BVB darstellen?
Das ist eine sehr, sehr coole Frage, über die ich auch viel nachgedacht habe. Ich würde mal sagen, The Mandalorian, der Mandalorianer, könnte es sein, denn der Mandalorianer ist geprägt von so einem Ehrenkodex und so einem starken Pflichtbewusstsein, ein sehr loyaler Mensch. Und diese Losung, der Spruch von ihm ist ja immer, das ist der Weg. Und das passt, glaube ich, ganz gut zu Niko Kovac und grundsätzlich zu Borussia Dortmund. Kovac so als strukturierter Trainer, der ganz viel Wert auf Disziplin legt, ganz klare Vorstellungen davon hat, wohin der Weg gehen soll. Und insgesamt der Verein, das haben wir jetzt hinlänglich thematisiert, auch wieder, welchen Weg der Verein insgesamt einschlagen möchte. Also fand ich diese Losung, das ist der Weg, ziemlich passend und würde mal sagen, es ist The Mandalorian.
Okay, das erklärt jetzt dann auch zum Schluss den Leuten, die sich vielleicht gewundert haben, warum diese Folge der Mandalorianer in Dortmund heißt. Dann finde ich ein passendes Bild, dass man da jetzt genau weiß oder zumindest versucht, einen Weg zu zeichnen, den man jetzt in den nächsten Jahren zusammen beschreiten will. Mal gucken, wie lange das gut geht.
Das werden wir verfolgen und sind natürlich immer mit dabei.
Alles klar, wir werden das aus der Ferne beobachten. Für heute Abend danke ich dir erstmal, Cedric, für deine Zeit und genieß noch wo die Profis im Urlaub weilen, dass du es ein bisschen ruhiger hast in der Redaktion und dann geht es ja auch bald schon wieder voll los.
Jawohl, danke dir, Yannick. Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen. Ich bin auch in einem Monat als Reporter am Millerntor. Dann laufen wir uns hoffentlich wieder über den Weg.
So verbleiben wir mal. Danke dir erstmal bis dahin. Ciao.
Ciao.